Das ist Horst Gungel mit der nächsten Episode seines verschlungenen Pfades. Es geht um die Szene 24 mit dem Titel Und wie man Schulleiter wird aus dem Jahre 1979. Ich habe an dieser Stelle inzwischen berichtet, auf welche Art ich in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts Englischlehrer wurde und auch wie ich Deutschlehrer wurde. Jetzt will ich auch noch erläutern, auf welche Art man Schulleiter werden konnte. Wir erinnern uns. Ich hatte mein Referendariat in Hanau als Wirtschaftspädagoge absolviert. Zuvor hatte ich an der Universität in Frankfurt studiert und dort den Abschluss als Diplom-Handelslehrer mit der Note 2 erhalten. Dann gab es dieses sogenannte zweite Staatsexamen, also den Abschluss der Referendariatsausbildung, der war dummerweise mit der Note 3 bewertet worden, da meine Vorstellungen und die des damaligen Zeitgeistes, wie die Schule zu sein hätte, leider nur mäßig kompatibel waren. Dies gab nach der damals herrschenden Mittelwertberechnung die Einstellungsnote 2,6. Dann hatte ich zunächst einen Einjahresvertrag vom Land Hessen bekommen und war den beruflichen Schulen in Gelnhausen-Zeil zugeteilt worden. Ich konnte dort zum Glück den Eindruck erwecken, ich sei Englischlehrer und wurde so tatsächlich eingestellt. Und dann hatte ich aufgrund einer etwas ungeschickten Prüfungsordnung und eines umso geschickteren Verhaltens meinerseits es geschafft, im Laufe dieses einen Vertragsjahres zum Scheingermanisten aufzusteigen. Meine Einstellungsnote hatte sich dadurch auf 2,2 verbessert. Die entsprechende Berechnungsgrundlage für diese Rechnung kennt sicher nur der hessische Kultusminister persönlich. Ja, und auf dieser Grundlage wurde im Jahr 1978 mein Einjahresvertrag immerhin in einen Dreijahresvertrag umgewandelt. Andererseits war mir es inzwischen gelungen, mich bei meinem damaligen Schulleiter derartig unbeliebt zu machen, dass ich eigentlich keine Zukunft mehr an dieser Schule für mich sah. Ich hatte also jetzt noch genau 2 Jahre, in denen ich in Lohn und Brot war. Und in dieser Zeit, so habe ich mir gesagt, müsse ich mir eine andere Existenz aufbauen. Mein Versuch, mit der Gumbel und Co. KG und der rationellen Stenografie ein tragfähiges Geschäftsmodell aufzubauen, war inzwischen gescheitert. Was also könnte ich tun? Irgendetwas Praktisches hatte ich ja eigentlich nicht gelernt, sondern ich war vielmehr nur Lehrer. Hatte so etwas Ahnung von Wirtschaftswissenschaften und konnte leidlich gut tricksen. Was also blieb mir übrig? Nun, wenn mich keine Schulleitung haben will, so sagte ich mir, muss ich eben selbst Schulleiter werden. Ist doch logisch, oder? Ja, es gibt ja bekanntlich staatliche Schulen und private Schulen. Also eine staatliche Schule zu gründen, schied eigentlich aus. Dafür hätte ich vermutlich erst einen Staat gründen müssen, was mir als etwas zu umständlich erschien. Also eruierte ich, welche Möglichkeiten bestanden, eine Privatschule zu gründen und aufzubauen. Die Schwierigkeit dafür bestand natürlich darin, dass ich ja noch im Staatsdienst war. Also an Räume zu kommen, erwies sich hingegen als etwas einfacher. Meine Mutter war gerade gestorben und die Wohnung im Erdgeschoss frei geworden. Bis auf die liebe Großmutter, die aber nicht viel Platz benötigte, für die Übergangszeit musste das gehen, sagte ich mir. Wenn ich natürlich auf meinen eigenen Namen eine Schule gründen wollte, brauchte ich dazu eine Genehmigung für einen Nebenerwerb zu beantragen bei meinem Arbeitgeber. Das konnte ich vergessen. Gab es vielleicht andere Personen, auf die ich ein solches Unternehmen anmelden könnte? Meine Töchter kamen dafür leider noch nicht ganz in Frage. 2 bzw. 3 Jahre alt. Geschäftsunfähig. Im Sinne des Rechts. Die liebe Großmutter? Die gute Frau war 95 und seit dem Tod ihres einzigen Kindes in diesem Jahr weigerte sie sich, irgendetwas zur Kenntnis zu nehmen. Wollte nur noch sterben. Also das schied auch aus. Blieb noch Eleonore. Die hatte ich bereits vor Jahren als Stifo-Lehrerin ausgebildet. Und sie war außerdem stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung Rationelle Stenografie e.V., die wir vor einiger Zeit gegründet hatten. Weiterhin hatte sie auch eine Stenografieprüfung bei der IHK absolviert. Das wäre doch eine Idee. Also schaute ich in den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen nach, welche Qualifikationen eigentlich so eine Schulleiterin einer privaten Ergänzungsschule, so hieß dies im juristischen Fachjargon, haben müsse. Und ich stellte fest, eigentlich keine besondere. Eine Schulleiterin ist ja keine Lehrerin, sondern Managerin. Und Managerin ist kein anerkanntes Berufsbild. Zwar wurde im Normalfall davon ausgegangen, dass ein Schulleiter Fachkenntnisse und eine staatlich anerkannte Lehrbefähigung haben solle. Hätte er diese nicht, so müsse es zumindest eine andere Person in diesem Unternehmen geben, der oder die darüber verfügte. Könnte ich das vielleicht sein? Oder wäre das auch wieder eine dieser genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten? Ich recherchierte weiter und stellte fest, dass eine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit nur vorliege, wenn ein Arbeitsvertrag oder ein entlohnter Dienstvertrag vorliege. Beamte und staatliche Angestellte dürften aber als mithelfende Familienangehörigen ihre Ehegatten in deren Betrieb unterstützen, wenn dies nicht entlohnt wird, wenn kein Arbeitsvertrag vorliegt und wenn die Tätigkeit nach Art und Umfang der dienstlichen Tätigkeit nicht entgegenstand. Wow, das war doch was! Eleonore wird Schulleiterin. Ich werde mithelfender Familienangehörige und wir haben die erste Zeit eine Schule im eigenen Haus. Was muss noch hin? Tafel, Overhead-Projektor, Schultisch und Schüler, ein Schulungsprogramm, also gewissermaßen ein Lehrplan. Das ist bei der Schulgenehmigungsbehörde einzureichen. Dann braucht man noch eine Werbekampagne, Kontakte zur IHK. Ach, nichts leichter als das. Als erstes schrieb ich einen Lehrplan, arbeitete ein Kursprogramm aus. Mittels Tafelfolie wurde eine Wand des früheren Wohnzimmers meiner Mutter zum Klassenraum umgewandelt. Stühle und Tische bekam ich von der Großauheimer Lindenau-Schule. Mein Cousin Walter, ihr erinnert euch noch, das ist der mit dem Kasten Bier, war dort inzwischen Förderstufenleiter und froh, einiges, was dort auf dem Speicher den Raum verstopfte, loszuwerden. Als nächstes kaufte ich 10 Schreibmaschinen, PCs gab es damals noch nicht. Einen Fotokopierer hatte die Vereinigung Rationelle Stenografie bereits. Die waren damals noch richtig teuer, 8000 Mark. Dafür bekam man schon einen kleinen Neuwagen. So, das war's dann alles. Also ab mit den Genehmigungsunterlagen zur Genehmigungsbehörde. Das war der Regierungspräsident in Darmstadt. Was ich jedoch nicht wusste, derjenige Beamte, der im Regierungspräsidium für die Genehmigung von privaten Ergänzungsschulen zuständig war, war der gleiche, der auch für meine Anstellung an den beruflichen Schulen zuständig war. 3 Tage später kam Post vom Regierungspräsidium. Das war aber schnell gegangen. Überraschenderweise sogar 2 Briefe. Der eine bestätigte die ordnungsgemäße Gründung der privaten Ergänzungsschule. Ja, das war ja logisch. denn alle Voraussetzungen hatten vorgelegen, einschließlich derjenigen, den fachkundigen Lehrer zu benennen, der die fachunkundige Schulleiterin unterstützt. Das war ich, der mithelfende Familienangehörige ohne eigene finanzielle Bezüge. Eine Ergänzungsschule war, im Gegensatz zur Ersatzschule, nicht genehmigungspflichtig, sondern nur anmeldebedürftig. Und da alle Voraussetzungen vorlagen, war das nur eine Formsache. Das Projekt konnte also laufen. Ja, dann war da noch dieser zweite Brief. Der war von der gleichen Person unterschrieben, die auch die ordnungsgemäße Gründung und Anmeldung der Privatschule bestätigte. Und dieser Brief war die eigentliche Überraschung. Es war die Umwandlung meines befristeten Arbeitsvertrags in einen unbefristeten. Und der Hinweis, dass, wenn ich nicht in gravierender Weise gegen meine Dienstpflichten verstieße, eine Verbeamtung innerhalb der nächsten beiden Jahre automatisch erfolgen würde. Hey, ich war selig. Jetzt brauchte ich doch die ganze Sache mit der Privatschule nicht mehr. Freudig teilte ich Eleonore die neueste Entwicklung mit. Nee, du, da habe ich aber auch noch ein Wörtchen mitzureden, war ihre für mich damals völlig überraschende Erklärung. Schließlich, so sagte sie, bin ich die Schulleiterin. Als ich letztes Jahr mein Studium als Schulleiterin aufgegeben habe, weil dort keine Lehrkräfte gebraucht werden, hatte ich zunächst keine Perspektive. Jetzt habe ich eine. Seit heute habe ich nämlich eine anerkannte Ergänzungsschule. Ja, da hatte sie recht. Das war tatsächlich ein Aspekt, den ich gar nicht beachtet hatte. Also blieb die Privatschule. Ich zog mich zwar weitgehend aus der Planung zurück, aber zunächst waren da ja noch die Kurse, die wir bereits angekündigt hatten. Also unterrichtete ich morgens an den beruflichen Schulen in Gelnhausen und abends Kurzschrift, bisweilen Maschinenschreiben und Buchführung am VFS-Institut in Großauheim. Den Namen VFS-Institut, also VFS steht hier für Vereinigung Freier Schulen, hatte ich der Einrichtung eigentlich eher zufällig gegeben. Denn an unserem Haus prangte noch das Schild VFS. Das Kürzel hat einmal gestanden für Verein für Stiefografie. Und der war inzwischen in Vereinigung Rationelle Stenografie e.V. umbenannt. Da ich aber ein sparsamer Mensch bin, wollte ich eigentlich nur das bisherige Schild weiter nutzen. Es hatte schließlich mal über 40 D-Mark gekostet. Deshalb hieß die Einrichtung VFS, Vereinigung Freier Schulen. Aber möglicherweise war es gerade dieses Schild, das eine völlig neue Entwicklung einleitete. Oder besser der Anspruch, eine Vereinigung Freier Schulen zu sein, der die Konkurrenz auf unseren Laden aufmerksam machte. Eine internationale Kette von Privatschulen, die unter zwei renommierten Bezeichnungen in verschiedenen Ländern Europas vertreten war, wurde auf den neuen Konkurrenten in Hanau mit dem vermeintlich großen Anspruch Vereinigung Freier Schulen aufmerksam. Jedenfalls überraschte mich Eleonore 1979 mit der Neuigkeit, sie würde unser VFS-Institut mit dieser anderen Institution fusionieren. Ein Vorvertrag wäre bereits abgeschlossen, der Name der renommierten Schule würde dann auch hier in Hanau übernommen und sie sei ab dem nächsten Monat Schulleiterin dieser Schule. Die Räumlichkeiten bei uns im Hause würden dann nicht mehr benötigt. Gut für die liebe Großmutter. Aber diese Entwicklung, die verschlug mir nun wirklich die Sprache. Umso mehr, als Eleonore mir in der kommenden Woche die neuen Räumlichkeiten zeigte. Nicht mehr im Großauheimer Hauwanneweg, sondern in der Hanauer Innenstadt, in der Haupteinkaufsstraße, der Nürnberger Straße. Die neuen Räumlichkeiten waren über zwei Etagen des früheren Kaufhauses Kaufhof. Sehr repräsentativ. unter anderem mit Kaminzimmer. Eleonore hat ein tolles Aufgabenfeld für sich gefunden. In den nächsten 2-3 Jahren war sie in erster Linie mit ihrer Schule verheiratet. Sie verließ unser Haus morgens bereits um 6:30 und kehrte gegen 20 oder 21 Uhr zurück. Die Kinder waren jetzt bei mir. Meine Tätigkeit für diese Schule bestand in erster Linie im Kopieren, am teuren Fotokopierer der VRST. Dort wurden nämlich die Kopiearbeiten für Ellis Schule erledigt. Ja, und nur ein- oder zweimal gab ich dort einen Kurs in Buchführung. Die Privatschule ließ sich gut an. Neben der kaufmännischen Abteilung in der Hanau Innenstadt gab es bald eine sprachliche Abteilung, in erster Linie für Aussiedler aus Polen. Diese war im Flüchtlingsaufnahmelager im nahen Gonsroth. Und es gab auch eine gewerbliche Abteilung in den Werkstätten der ehemaligen Marienhütte in Großauern. Eleonore hatte schließlich 40 Lehrkräfte unter sich, alles ausgebildete Lehrer, die meisten mit Einserabschluss. Nur die Schulleiterin hatte keinen Abschluss. Aber das war auch nicht nötig. Denn als Schulleiter braucht man entweder einen fachkompetenten Kollegen in der Leitung oder, so steht es in der Verordnung über das Schulwesen in Hessen, Erfahrung als Schulleiterin. Und die hatte Elli ja. Sie war ja zuvor Leiterin unseres VfS-Instituts gewesen. Ich war allerdings bald nicht mehr allzu glücklich mit dieser Entwicklung. Elli schien nur noch mit ihrer Schule verheiratet. Der Haushalt wurde vernachlässigt. Und ich auch. Und wann immer ich im Haushalt versuchte, etwas Ordnung hereinzubringen, wurde das, so schien es mir jedenfalls, von ihr systematisch torpediert. Klar, sie hatte wenig Zeit. Aber wie konnte sie nur in dieser kurzen Verbleibenzeit so viel Chaos anrichten? Also ich halte es für besser, mir eine plastische Schilderung der Einzelheiten zu ersparen. Ich war auf jeden Fall äußerst frustriert. Und das führte dazu, dass ich für die nächsten Jahre im Alt-Auheim wohnte. Faktisch jedenfalls. Dem Gasthaus eine Straße weiter.